Herzlich willkommen zur 348. Folge des Sneakpods. Heute geht's nur um die Claudia. Ach nee, das war in der Vorgespräch. Wir sind zurück auf dem College und besprechen für euch den Film 22 Jump Street. Mit mir hier auf der anderen Seite dieses Skype-Chats Robert Krüger.
Hallöchen.
Und ihm gegenüber unsere Undercover-Agentin Claudia Nördinger.
Hallo. Und total daneben benimmt sich natürlich Stefan Wiesbert.
Das seid ihr von mir gewöhnt, deswegen bin ich. Jump Street. Worum ging es?
Ist ein bisschen Zungenbrecher, oder? Ich habe auch jedes Mal so 22 Jump Street. Ja,
weil also, man, also 21 läuft so raus.
Ja.
Da muss dann das Gehirn zu viel arbeiten, um dann eine 22 draus zu machen. Und dann ist es schon zerbrochen.
Ja, also das Schöne ist auch, dass in 22 Jump Street ist an einer Stelle auch integriert, was so die Projektion für die Zukunft ist. 23, 24, 25, was dann da passieren wird.
Bis 44 habe ich gehört.
Und das ist sehr schön. Das gehört mit zu den Highlights des Films. Also jedenfalls...
dass die Highlights sind?
Allgemein relativ weit bekannt ist ja, dass es in den 80ern und 90ern diese Serie 21 Jump Street gab, mit Johnny Depp unter anderem, wo er ja nicht so gerne dran zurückdenkt anscheinend, wo es eben um junge Ermittler auf der Highschool ging. Und dann gab es eben jetzt vor ein paar Jahren diesen Film mit Jonah Hill und Channing Tatum, 21 Jump Street, der Film. Und da, finde ich, hat man schon deutlich gemerkt, dass sich das ein bisschen von der Serie unterscheidet, weil das Grundprinzip ist erstmal das gleiche, dass sie eben undercover an die Highschool gehen. Aber insgesamt ist das schon deutlich komödiantischer angelegt, als die Serie war.
Hast du die Serie geschaut?
Ja, ich habe die Serie manchmal geschaut. Naja, die Serie war halt so ein bisschen so, naja, Teenie-Probleme und ein bisschen Liebe und
ja, eigentlich fast, sowas. Fast nur Liebe. Also ich habe neulich so vor 6 Wochen oder so mal eine Folge auf Whatever wieder angeguckt. Das kannst du nicht mehr gucken. Das ist echt
viel. Ja, okay, aber das war vielleicht auch, also ich kann mir vorstellen, dass man es nicht mehr gucken kann, aber es war vielleicht dann auch eine Folge, wo eben ein bestimmter Handlungsstrang besonders vorangetrieben wurde. Es war schon häufig auch so ein irgendein Fall an der Highschool, irgendjemand, der ganz schlimm mit Drogen oder Abtreibung und dann, keine Ahnung, es war halt schon so ein bisschen, es war so Teenager-Probleme eben insgesamt.
Und Teenager-Moralisierungsbelehrungsserie.
Genau, auf jeden Fall. Und bei Channing Tatum und Jonah Hill sah das schon im ersten Teil insofern ganz anders aus, weil es relativ viel darum geht, dass sie eben dieses erstmal zusammengewürfelte Gespann sind, was natürlich sehr unterschiedlich, beide sind sehr unterschiedlich und erstmal sind sie da auch nicht so ganz so begeistert von, dass sie da zusammengesteckt werden. Wir sehen allerdings relativ schnell, dass die so, naja, das ist natürlich schon so ein bisschen so ein Bromance-Film und im zweiten Teil wird dieser ganze Aspekt noch wesentlich mehr ausgespielt und aus dieser Paarung entstehen eben relativ viel lustige Situationen, eigentlich vor allen Dingen, weil sie ziemlich unfähig sind, weil sie viele Dinge tun, die einfach in Ermittlungsarbeit so überhaupt nicht gehen oder sie einfach auch ihre eigenen Probleme verarbeiten, vor allen Dingen natürlich Jonah Hill, der keine sehr glückliche Erinnerung an Highschool und College, oder College waren sie eh nie, aber eben so seine Schulzeit war natürlich eine Qual für ihn, weil er war der dicke Hans-Wurst-Typ und so. Und den sieht man eben jetzt im zweiten Teil. Den sieht man jetzt im zweiten Teil eben noch wesentlich mehr durchs Bild torkeln und irgendwelche verzweifelten Dinge tun und so. Und irgendwann kommt auch der Punkt, wo die Channing Tatum-Figur ihn dann fragt: So, warum ist das so schmerzhaft für dich? Also warum? Es ist nicht so schwierig. Es ist doch einfach nur irgendwie Spaß haben und sich unter das Volk mischen und sowas. Warum leidest du so? Und das ist halt so. Also ich finde, das ist schon in gewisser Weise natürlich eine elementare Frage an so Leute, die eben in der Schule so immer die Arschlöcher sind, aber das ist ja natürlich nicht bewusst, also sie entscheiden sich ja nicht bewusst dazu, so zu sein, sondern der kann halt einfach nicht anders. Ne? Und jetzt im zweiten Teil ist es so, dass sie einen neuen Fall bekommen und ihnen wird aufgetragen, sie sollen genau, im Prinzip genau das Gleiche, was sie vorher an der Highschool gemacht haben. Und man muss sagen, im ersten Teil war das ja ein bisschen so, sie waren eigentlich auch nutzlos und unfähig, aber auf erstaunlichen Wegen sind sie trotzdem zu einem Ermittlungserfolg gekommen. Und jetzt wird ihnen eben gesagt, mach das Gleiche nochmal, aber jetzt am College. Und da denken sie beide so, super, College waren wir nie, wollten wir schon immer mal. Und dann gehen sie halt zum College und da gibt es ein paar Probleme. Erstens zum Beispiel, weil sie zu alt sind fürs College und sie auch ziemlich auffallen. Und ihnen wird auch alle Nase lang mitgeteilt, dass sie zu alt sind, was sie hier machen. Und dann ist es aber eben so, dass die Channing Tatum-Figur relativ schnell so unter den Footballspielern und so eben Ansehen erringt und viele Freunde findet und so, und Jonah Hill leidet eben richtig. Und das behindert, also diese persönliche Differenz behindert dann auch die Ermittlungsarbeit sehr, weil eben sie sich sehr viel mehr mit ihrer College-Identität beschäftigen, als mit dem, was tatsächlich von ihnen erwartet wird und so. Jo, und dann passiert so dies und das. Die Drehbuchschreiber hatten, als sie den zweiten Teil geschrieben haben, offensichtlich das Gefühl, sie wollen doppelt bis dreifach so viele Handlungsideen einbringen wie im ersten Teil, was handlungstechnisch zu großem Chaos führt. Aber ist auch egal, meiner Meinung nach. Also
ich habe den ersten damals mal irgendwann, ich weiß gar nicht, entweder im Fernsehen oder irgendwo auf so einem Verleihportal mal angeklickt. Und ich habe es nicht ausgehalten. Also wirklich, ich habe ihn so 20 Minuten lang geguckt. Ich erinnere mich an irgendeine dämliche Fahrradverfolgungsjagd mit Polizeifahrradhelmen und ganz albernen Fahrradanzügen. Und es war so klamaukig und quatschig, dass ich gedacht habe, das halte ich keine 100 Minuten aus. Das habe ich dann einfach ausgeschaltet.
Also gut, vielleicht hätte er dir eh nicht gefallen, aber vielleicht hast du auch gerade so nicht lange genug ausgehalten. Weil ich muss sagen, ich habe den ersten auch, ich hatte überhaupt keine Lust, ihn im Kino anzuschauen und so, habe ihn auch irgendwann mal so gesehen und fand ihn sehr lustig. Also ich habe beim ersten sehr gelacht, auf jeden Fall.
Und das ist und der Anfang, kommt nicht richtig in Schwung und dann
geht's ja los. Am Anfang ist es so, es ist halt nur so dieses Trottelige und du denkst, okay. Und dann aber, ich finde, sobald sie in der Highschool sind, ist es eine ganz gute Mischung von diesem Klamaukigen, aber eben auch so ein paar Highschool-Wahrheiten, die eben aufbereitet werden und so. Und dann eben eine konfuse, absurde Gangstergeschichte und so, die aber auch ich nicht so schlecht finde. Also eigentlich, ich fand den ersten wirklich sehr amüsant. Und deswegen, als in der Sneak jetzt der zweite kam, war um mich rum eigentlich bei allen und bei mir auch, war erstmal Jubel groß. Und dachten wir so, ja, das wird bestimmt ganz cool.
Okay. Ja, vielleicht habe ich dann wirklich nicht lange noch ausgehalten, weil diese Fahrradsache ist jetzt die einzige, an die ich mich bewusst erinnere. Ich weiß nicht, wie lange ich danach noch weitergeguckt habe, aber ich weiß, dass ich ausgemacht habe und zwar deutlich vor der Hälfte.
Ja.
Bin ich sehr falsch, wenn ich mir jetzt so eine Art neue Police Academy vorstelle?
Oh.
Sowas?
Nee, also ich finde, es ist schon auf jeden Fall moderner als Police Academy, weil ich muss auch sagen, dass ich bei Police Academy keine irgendwie emotionale Bindung habe oder so. Deswegen,
ich schon.
Ich habe Police Academy auch.
Don't you ever touch my balls again without asking.
Also ich habe Police Academy wahrscheinlich auch viel zu spät gesehen, so ungefähr wie Star Wars. Und ich finde, wenn man das erst mit 18 schaut, also dann kann man fast nur zum Ergebnis kommen, dass es fürchterlich dämlich ist. Also das war ehrlich gesagt mein Schluss daraus. Und ich finde jetzt hier, es ist schon. Also was so den Grundton der Komödie angeht, ist es auf jeden Fall moderner. Ich finde es ein bisschen schwer, zu beschreiben, aber okay, ich würde sagen, wahrscheinlich hat es mehr mit Police Academy zu tun als mit 21 Jump Street der Serie in gewisser Weise, so vom Tonansatz oder so.
Okay.
Also kann ich eigentlich relativ pauschal sagen. Ich mochte auch den zweiten Teil jetzt. Also ich habe den auch, ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, ich finde ihn nicht ganz so lustig wie den ersten, aber er hat mich auch sehr gut unterhalten. Und ich habe dabei festgestellt, dass das lustigerweise auch daran liegt, dass ich mich wirklich zu einem Channing Tatum-Fan entwickle. Das ist ganz eigenartig. weil ich immer so die ersten paar Jahre, die Channing Tatum so präsent war, dachte ich nur, das ist auch einer von diesen Typen, die halt so gut aussehen, unendlich langweilig sind, schauspielerisch eigentlich nichts zu bieten haben, so wie der in den Star Trek-Filmen den Chef spielt jetzt. dieser junge Typ.
Ja, irgendwas mit PSP. Nee.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein gut aussehender Typ, der aber so, also für mich charismafrei ist. Und was ich jetzt an Channing Tatum ganz gut finde, und gerade jetzt, wo er vielleicht ein bisschen zu alt wird, um so diese Step-Up-Rollen zu spielen, die er spielt, dass er viel selbstironischer ist, als ich ihm zugetraut hätte. Also ich fand, dass er jetzt schon ein paar Filme gemacht hat, wo man gemerkt hat, dass er dieses Bild, was er häufig in Filmen verkörpert, dass er dem eben so einen ganz leichten, so eine ironische Drehung gibt. Und deswegen finde ich ihn jetzt einfach gut. Und was ich an ihm auch sehr mag, ist, dass er ganz offensichtlich ganz realistisch einschätzt, was sein schauspielerischer Horizont ist. Also er macht einfach das, was er kann und wofür er geeignet ist. Und das finde ich gut. Dann landet er eben auch in Filmen, wo du sagen kannst, da hat er mir gefallen. Und da freue ich mich sogar, ihn zu sehen. Es gibt ja andere so Schönlingsdarsteller, wo ich immer schon am Anfang, wenn der Name im Vorspann kommt, dann denke ich mir so, oh Gott. und so war das mit Channing Tatum bei mir ganz lange Zeit auch. Und jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Und Jonah Hill, den ich eigentlich auch nicht mag, den finde ich hier auch gut, weil natürlich diese Rolle gewisserweise ihm schon auf den Leib geschneidert ist. Dieser Typ, der einfach, egal in welches Umfeld du ihn wirfst, irgendwie wird er immer ein Stück weit abgestoßen. Es ist immer klar, dass er nicht so cool ist oder irgendwie die Leute ihn seltsam finden und er ist so ein bisschen weinerlich und er ist einfach nicht so, er ist eben einfach überhaupt keine Heldentype und die Rolle passt eben einfach doch auch sehr gut zu ihm. Also ich finde das, und die Beziehung zwischen den beiden, die funktioniert einfach unheimlich gut. Also ich finde, das ist ein gutes Gespann, die beiden.
Vielleicht sollte ich den ersten dann doch nochmal gucken.
Ich weiß nicht. Also ich kann mich ehrlich gesagt auch dran erinnern, dass ich ganz am Anfang, gerade bei dieser Fahrrad-Polizisten-Sache, die du beschreibst, auch gedacht habe, so, das wird anstrengend.
Anstrengende Schublade.
Das wird sehr anstrengend. Aber ich fand es dann eben doch sehr viel lustiger. Also, ja, aber ehrlich gesagt, also ich glaube, jemand, der den ersten Film gesehen hat und ihn nicht mochte, der braucht sich den zweiten auf keinen Fall anschauen, weil was wesentlich anderes bekommst du da nicht geboten. Das Drehbuch ist noch sehr viel konfuser als im ersten Teil, aber irgendwann während des Films dachte ich, ist mir auch egal, wo die hinfliegen und ob sie dann mit dem Hubschrauber, ist ja auch wurscht. Plausibilität ist nichts, was man diesem Plot dann irgendwann noch abverlangt und dann, naja, freut man sich einfach.
Das ist doch gut.
Ja.
Das klingt aber doch eher nach einer Empfehlung.
Ja, also ich gebe 7 Punkte.
Oh.
Wobei es jetzt nicht 7 Punkte sind im Sinne von super guter Film, aber 7 Punkte im Sinne von gute Unterhaltung, meiner Meinung nach.
Okay.
Ja. Also es gibt natürlich, wie in solchen Filmen, fast unweigerlich ein paar Witze, die total daneben sind, wo du dann auch sagst, so, okay, ja. Nicht lustig, aber...
Den hätte es nicht gebraucht, ja.
Genau.
Okay. Nun ja, 7 Punkte, 22 Jump Street.
Ja.
Eigentlich ist das ja eine Adressänderung dann, oder?
Ist, ja total ist es Quatsch. Auch im Film.
Ach so, ja.
Und das ist auch ganz lustig, wie gezeigt wird, wie sie umziehen müssen, leider.
Von in die nächste Nachbarn.
Von der einen Kirche, weil die sind ja in der Kirche.
Die sind in der Kirche gewesen, da erinnere ich mich noch dran, ja.
Und und leider wurde die Kirche von den ursprünglichen Bündnissen zurückverlangt und deswegen müssen sie umziehen.
In zufällig eine Kirche, die eine Hausnummer weiter ist.
Vielleicht.
Okay. Ziehen sie, ich denke, sie ziehen dann auf dem Friedhof oder so.
Vielleicht.
Ja, gut, also ihr Chef wird ja gespielt von Ice Cube.
Ach,
ja, ich habe neulich ein Interview gesehen mit Ice Cube bei, was war es, Conan O'Brien, glaube ich, darüber, dass Ice Cube am Set nie lacht, wenn ein Film lustig ist.
Mhm.
Teilweise in den Dreh, also während des Drehs, brechen alle anderen vor Lachen zusammen und müssen den Take abbrechen und Ice Cube lacht nie. Mhm. Und das regt die anderen Schauspieler auf, weil die immer wollen, dass er auch mal...
Ja, das passt aber vielleicht zu dem, was Mark Kermode ja immer sagt, dass nur weil die Leute am Set gelacht haben, es nicht heißt, dass es ein lustiger Film ist. Im Gegenteil, dass häufig Komödien, wo nicht so viel gelacht wird, die lustigeren im Kino sind.
Ja, aber dann müsste ja Ice Cube die lustigsten Komödien drin.
Wer weiß, also hier in diesem Film ist es so, dass ich schon...
Wir verstehen das vielleicht einfach nicht.
Also ich finde, seine Aufgabe besteht vor allen Dingen darin, sehr böse zu schauen und dann manchmal irgendwie so die Nase zu verziehen oder die Augenbraue zu heben, wie irgendwie so ein Boxer oder sowas. Also ja. Viel mehr wird hier nicht abverlangt, aber gut.
Tja.
Ja. Jo.
Nun ja, also Ice Cube auch noch dabei.
Ja.
Der Stefan ist weg. Was da passiert? Nein, da kommt er wieder.
Er ist wieder da.
So, nächstes Thema.
Mhm. Was ist denn das nächste
hier
Thema?
Hier steht, ich Stefan hat in die Liste geschrieben, Bob redet über Lustiges.
Oh.
Und du wirst es jetzt anzweifeln, ob es lustig ist. Ich habe mal wieder einen von diesen Comedy.
Seufzen, sag ich da nur. Seufz.
Du willst es jetzt anmoderieren?
Nee, die Claudia.
Ach so. Nein, ich habe mal wieder einen von diesen Comedy Central Roasts geguckt. Ich habe da schon mal drüber geredet, damals, als ich den von James Franco geguckt habe. Jetzt habe ich mir ein bisschen was Älteres rausgesucht. Die gibt's bei Amazon Instant Love. Und diesmal habe ich den Comedy Central Roast von Charlie Sheen geguckt. Also das Konzept ist so, man lädt 6 bis 8 Comedians oder Schauspieler oder sowas, Leute, die in der Lage sind, auf einer Bühne lustige Sachen zu erzählen. Auch wenn das vielleicht nicht immer ihre Hauptaufgabe ist, lädt man ein und die erzählen dann alle ganz böse und gemeine Witze über den, der da geroastet wird. Und wenn der dann so richtig also im Grunde wird er auf der Bühne öffentlich zerfetzt von denen. Und wenn die dann fertig sind, dann darf er sich wehren und darf sein Abschlussplädoyer halten. Und man hackt nicht nur auf dem zu zerhackenden selbst rum, sondern auch auf den anderen anwesenden Comedians. Und das geht sehr, sehr unter die Gürtellinie. Das ist teilweise sehr mit Pipi-Kacke-Humor. Aber es ist trotzdem in der Masse, die du da serviert kriegst in 1,5 Stunden, ein Comedy-Programm, wo man nicht anders kann, als auch sehr zu lachen. Und manche sind da talentierter, manche nicht so. Also hier war jetzt zum Beispiel Steve-O von Jackass dabei, der jetzt neuerdings wohl eine Comedy-Karriere, eine Stand-Up-Karriere anstrebt. Das konnte man voll vergessen, was der Mann da geredet hat. William Shatner funktioniert erstaunlich gut als Comedian. Und moderiert wurde das Ganze von Seth MacFarlane, also dem Typen von hier Family Guy und so. Und
Ted.
Und Ted, genau.
Und den Oscars.
Und den Oscars, genau. Und da muss ich sagen, der funktioniert als Stand-Up-Comedian auch ziemlich gut. Also hat er sehr gut moderiert. Und der Schlussplädoyer von Charlie Sheen, also ich meine, so, natürlich gab es da eine Menge Themen, da gab es eine Menge aufzuarbeiten, wenn Charlie Sheen eben, was weiß ich, seine ganzen Ex-Ehefrauen, die Leute, die er irgendwie, was weiß ich, verhauen hat und keine Ahnung was, also da gab es ja viel Angriffsfläche für die Comedians, wo man sich drauf werfen kann, wenn man Charlie Sheen angreifen will. Und er hat das alles sehr stoisch über sich ergehen lassen und hat dann am Schluss zu einem Gegenschlag ausgeholt, der sehr unterhaltsam war. Also ich, natürlich hat er nicht irgendwie anerkannt, dass er jetzt verrückt ist oder so, aber es war lustig. Ich fand's witzig. Und dafür, dass man das so einfach anklicken und nichts dafür bezahlen muss, also Geld hätte ich dafür jetzt nicht ausgegeben. Wenn ich dafür jetzt irgendwie hätte, 2 Euro kosten sie, glaube ich, bei iTunes. Die hätte ich jetzt nicht bezahlen wollen. So toll ist dann auch wieder nicht, aber so.
Also was mir eigentlich unerklärlich ist, ist dieser Moment, wo du siehst, Comedy Roast, Charlie Sheen. Klick, schau ich mir doch mal an. Klick. Das ist für mich vollkommen unerklärlich.
Klick nach einem guten Abend.
Weil ich finde schon, also ich habe sowieso ein etwas ambivalenteres Verhältnis zu diesem Comedy-Roast-Format, weil ich da auch schon Sachen gesehen habe, wo ich dachte so, oh, das finde ich jetzt eigentlich nur doof. Aber Charlie Sheen ist einfach so eine Unperson. Also
ja, doch,
so,
genau deshalb habe ich sie angeklickt. Also, weil Charlie Sheen, da dachte ich mir einfach, okay. Das gibt so viel Material her für gute Witze. Und also der Typ.
Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist der doch einfach nur ein jämmerliches Wrack.
In der Sendung war er kein jämmerliches Wrack. Er sah wieder sehr viel besser aus als in diesen Fernsehinterviews, wo er irgendwie erklärt hat.
Von wann
hat,
ist das denn?
Das weiß ich gar nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall nach dieser ganzen.
Okay. Dem großen Zusammenbruch.
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich danach.
Nach
einem on a drug that's called Charlie Sheen. Und nach einem by winning. Was er alles so gesagt hat.
Oh mein Gott.
Also insofern. Es war auch irgendwie nett zu sehen, dass er noch unter den Lebenden weilt, dass er einen klaren Satz artikulieren kann, dass nicht alles, was er macht, komplett crazy ist. Insofern, es war ein bisschen auch versöhnlich. Er hat noch eine Chance irgendwie. Es ist jetzt, wenn das jetzt ein Videopodcast wäre, ich schaue gerade in ein sehr ungläubiges Gesicht von der Claudia.
Also ich möchte Charlie Sheen die Chance überhaupt nicht absprechen, aber ich habe immer so das Gefühl, die beste Chance wäre für ihn, wenn man einfach den Kanal abstellen würde und ihm keinerlei Medienaufmerksamkeit mehr. Okay, vielleicht würde ihn das auch umbringen, wer weiß das schon, aber.
Wie viel Crack verträgt Charlie Sheen?
Keine Ahnung.
Enough to kill 2½ men.
Also, das Spektakel Charlie Sheen finde ich einfach überhaupt nicht lustig, muss ich sagen.
Okay, gut. Dann ist das nichts.
Aber ich habe ja auch diesen fürchterlichen Film Dings named Charles Swan gesehen.
Oh ja, stimmt.
The vielleicht Third.
Vielleicht hat der dich traumatisiert. Oder
ja,
so.
Der hat mich durchaus traumatisiert. Na gut.
Auf
Wie
Amazon,
viele Punkte gibst du?
Das kriegt keine Punkte. Auf Amazon Instant Love gibt es noch der Comedy Central Roast of William Shatner. Mhm. Und wenn ich mal Lust habe, auf dem Sofa einzuschlafen, dann klicke ich das auch noch an.
Okay.
Stefan guckt ungläubig in seinen Videochat. Nein. Nächstes Thema.
Was denn das nächste Thema?
Wir gehen direkt in die Hörerfragen.
Habt ihr noch andere Filme gesehen?
Nee, ich schaue zurzeit auch nur Mad Men. Wie ihr letzte Woche wohl auch schon.
Ich bin immer noch nicht weitergekommen.
Ah, ich bin bei Folge 11.
Dann bist du ungefähr 11-mal so weit wie der Stefan.
Ja, ich bin in der Hälfte von der. Taugt die Staffel was? Aber findest du
gut? Ja, ich bin ja, muss ich sagen, emotional so ein bisschen raus. Ich schaue es zwar weiter, ich kann dir nicht mal so richtig erklären, warum ich es weiterschaue. weil ich die Person mag und den Style mag und sowas, aber ich finde. Ist ehrlich gesagt ein bisschen belanglos. Aber das habe ich ja die letzten Staffeln auch schon gesagt. Es ist eine Seifenoper und ich weiß nicht, ich habe festgestellt, früher dachte ich das ja nicht, aber ich habe festgestellt, dass ich schon zu einer Serienabhängigkeit neige, die dazu führt, dass ich auch Staffeln von Sachen zu Ende schaue, die ich gar nicht gut finde. Mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt bei Mad Men ist es so, es stört mich überhaupt nicht. Ich sehe es ganz gerne, aber ich kann ehrlich gesagt wirklich nicht behaupten, dass ich es irgendwie narrativ besonders gut finde oder sowas. Ja.
Okay. Ja. Ich habe ja noch keine einzige Folge Mad Men gesehen, insofern.
Nee, am Anfang hat sich's begeistert, hat mich auf jeden Fall begeistert, aber es ist eben so, es sind die Personen und der Style und da frage ich mich dann schon, okay, wenn ich das mal vergleiche mit The West Wing oder sowas, dass sich das ernsthaft über 6 Staffeln trägt, dass du die Figuren irgendwie magst und den Style cool findest, ist natürlich schon so, weil wenn du ansonsten mal drüber nachdenkst, was die Handlungselemente sind, dann der mit dem und der mit dem und dann nimmt der Drogen und dann geht der dorthin und dann fliegt er mit dem Flugzeug und dann fliegt er wieder zurück und dann betrügt er seine Frau natürlich und dann betrügt er die neue Frau oder keine Ahnung und dann hat der einen Herzinfarkt. Das ist Grey's Anatomy ohne Grey, die ganze Zeit rumheult.
Oh ja, die eine von Grey war auch bei dem Rose dabei. Genau. Kate irgendwas.
Naja.
Egal.
Also ich bin irgendwie nicht so begeistert.
Okay,
aber ich schaue es trotzdem weiter.
Ich war ja von der ersten Folge so begeistert, weil die so in Hawaii spielte und sich so toll angefühlt hat.
Aber auf der anderen Seite gab es doch wann in der zweiten oder dritten Staffel schon mal eine Folge, die sich fast genauso angefühlt hat, die auch das in stimmt, irgendwie so einem Setting war.
Ja.
Denkst du auch so,
ach wie schön, die sind wieder zurück da und natürlich waren es sogar andere Leute.
Ja, ist jetzt mit einer anderen Frau verheiratet und so.
Ja, das, ach, die kann ich immer noch nicht leiden, die ist echt,
Ja, ich auch nicht.
Die
Auswahl der Frauen, die er immer heiratet, ist für mich wirklich ein Rätsel.
Die Auswahl der Frauen, die er immer heiratet.
Aber die Betty ist doch schon viel besser. Als
gruselig. Aber ich finde, fast jede Frau, mit der er sonst was hat, gefällt mir besser als die Frauen, die er heiratet.
Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, dass ihr diese Unterhaltung auf einer Party führt über irgendjemanden, den wir wirklich kennen.
Das haben wir schon gemacht, warst du nur nicht dabei.
Ich weiß, aber es würde...
Die Frauen, die der Bob immer heiratet.
Also fürchterlich.
Eine schlimmer als die andere.
Jedes Mal wieder. Ja. Und die Partys sind gut.
Ihr sonst der Alkohol. Abschleppt. Die sind ganz cool, aber sonst...
Meistens stelle ich dir noch gar nicht vor. Nur die Schrecklichen, damit du was zu lästern hast.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür oder zu müde oder keine Ahnung. Ich brauche was Neues.
Zu müde, das ist schön. Ich bin zu müde für das alles.
Ja, ich fühle mich ein bisschen wie Don Draper, ohne den Alkohol und ohne die ganzen Frauen.
Tja.
Vielleicht.
Und ohne die Werbeagentur, aber naja.
Vielleicht solltest du mal anfangen in der Werbeagentur, mehr mit Frauen.
Egal. Ich arbeitete ja in der PR-Agentur mit lauter Frauen.
Ja, siehst du, das war schon ein ganz guter Anfang.
Ja.
Tja, gut. Nee. Nächstes Thema.
Nächstes Thema sind Hörerfragen.
So ist es.
Hörerfragen.
Okay.
fang mal an mit der, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Und jetzt ist es ja eigentlich auch fast schon zu spät. Aber wir machen die jetzt trotzdem.
Okay, und zwar sind es eigentlich zwei Fragen in eine gemorpht. Das waren nämlich mal zwei separate Fragen. Und zwar von Chris Van Oliver. Die Frage, gibt es bereits Filme, auf die ihr euch dieses Jahr freut? Also für das Jahr. Also die Frage wurde irgendwann vor Monaten gestellt. Und der B-Teil der Frage ist, auf welchen Sommer-Blockbuster freut ihr euch? Also prinzipiell geht es darum, welche Filme laufen noch an, Blockbuster oder auch sonst, auf die wir uns freuen dieses Jahr.
Ich habe mich gefreut auf Godzilla und dann habe ich es nicht geschafft, ins Kino zu gehen. Weil bevor der anlief, hatte ich gedacht, das ist der nächste Film, wo ich wieder in Gießen in dieses Atmos-Kino gehe.
Hm. Stimmt, da haben wir drüber gesprochen, als wir in der Sneak den Trailer gesehen haben dazu.
Richtig, und dann habe ich es nicht gemacht.
Ich habe mich gefreut auf Godzilla, habe ihn im Kino gesehen und fand ihn dann so...
Naja, wir hatten das ja kürzlich, das Thema.
Ich habe mich gefreut auf Lego und habe ihn nicht gesehen.
Ja, siehst du, geht's dir genauso wie mir mit dem Godzilla. Lego The Movie. Da wurden wir ja neulich in den Kommentaren schon drauf angesprochen, wie dass den niemand von uns gesehen hat.
Und zwar war es immer so, bei uns im Kinopolis, Metropolis, stehen ja so riesige Lego-Figuren rum und seit vielen Monaten schon. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme mit anderen Leuten, sage ich so, oh, Lego-Film, cool, den müssen wir anschauen. Dann ist die Reaktion von den anderen meistens so, ja. Also irgendwie war auch so niemand begeistert, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich ihn nicht gesehen habe. Aber ich habe es auch einfach nicht geschafft. Tja, leider. Und das bereue ich wirklich sehr, weil den hätte ich gerne im Kino gesehen.
Tja. Okay, kommen wir mal zu den Filmen, auf die wir uns wirklich noch freuen können.
Genau, wir reden jetzt nur über die.
Die noch in der Zukunft liegen.
Okay.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, es gibt einen zweiten Sin City dieses Jahr noch.
Der ist mir direkt auch aufgefallen.
Von Robert Rodriguez auch wieder.
Ja.
Da gucke ich sowieso fast alles, was der Mann so treibt. Über den ersten Sin City kann man natürlich geteilter Meinung sein und Gewalt und Verachtung gegen Frauen und so weiter und so weiter. Unabhängig davon finde ich den einfach visuell unfassbar toll und unfassbar anders als alles, was du sonst so zu sehen kriegst. Und deshalb will ich das schon aus dem Grund sehen, wie es da weitergeht, was er da halt jetzt macht. Ob er sich nochmal irgendwas Stylisches, Neues einfallen lässt, wie man Comics zu Filmen machen kann. Eben anders als Marvel das zum Beispiel macht, wo einfach alles Realfilm wird mit viel Action, bum bum. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Meine große Hoffnung ist auch, dass er eben es wieder schafft, wieder so etwas Neues zu machen, wie er da auch geschafft hat. Und nicht eben nochmal Sin City 1 mit einer anderen Geschichte oder anderen Charakteren oder irgendwie sowas. Weil dann kann ich auch Sin City 1 nochmal gucken.
Habe ich übrigens nie gemacht. Ich habe den einmal im Kino gesehen, fertig, aus. Also ich glaube, ich wollte da wirklich nur diesen visuellen Flash mehr abholen. Und die Geschichte jetzt nochmal zu gucken, hat mich dann nie interessiert. Seltsamerweise.
Okay.
Wie oft hast du den gesehen?
Zwei oder dreimal.
Ich auch.
Zweieinhalb Mal. Ich glaube, ich habe das dritte Mal dann auch im Fernsehen so mit Werbeunterbrechung und war irgendwie dann wieder genervt.
Ich habe den allerdings auch nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann so, weiß nicht, 2 bis 3 Jahre später als alle anderen auf DVD. Und da hatte mir der Christoph ja schon ungefähr 10.000 Mal erzählt, dass er vollkommen verabscheuungswürdig ist, der Film. Und weil der Christoph ja den Film vor allen Dingen wegen den Folterszenen und so total ablehnt. Und da muss ich zugeben, dass ich inzwischen ihn in meiner Vorstellung so unglaublich schrecklich mir geredet hatte, dass ich, als ich ihn dann gesehen habe, gar nicht so schlimm fand. Also da war es letztlich so, dass die Seherfahrung, die ich möglicherweise gehabt hätte, wenn ich den gleich angeschaut hätte, die wurde so ein bisschen durch den Christoph abgebildet.
Ja, das mit den Erwartungen funktioniert in beide Richtungen, ne? Ja. Dann läuft ja dann dauernd der Trailer von Planet of the Apes.
Dawn of the Planet of the Apes.
Genau. Ja. Ich bin kein großer Affenfreund, aber dieser Trailer sieht so. Also, ich bin kein großer Freund von dieser Affenserie, wollte ich sagen.
ich bin klein. Du meinst Hallo Charlie? Nee, mein lieber Charlie, keine Ahnung. Wie hieß die doch?
Da habe ich mal Harald Schmidt in einer Folge mitgespielt.
Oh Gott.
Dann egal. Nein.
Unser Charlie.
Das Affenhaus im Zoo gibt mir auch weniger als das mit den großen Tigern. Also ich bin kein großer Affenfreund. Kann man eigentlich doch so stehen lassen, pauschal.
Ja, dass man mal drin sitzt.
Richtig. Der Trailer ist allerdings so toll von den Visual Effects und so, dass ich vielleicht doch überlege, mir das anzuschauen.
Also ich, für mich ist auch auf jeden Fall Dawn of the Planet of the Apes ist der Sommerblockbuster, auf den ich mich freue. Vor allen Dingen, weil ich Rise of the Planet of the Apes so fantastisch unterhaltsam und gut gemacht fand. Allerdings ein bisschen, ich befürchte, dass ich den nicht ganz so gern mögen werde wie den letzten. Erstens, weil nicht mehr die gleichen Leute beteiligt sind zum Teil. Und auch, weil alles, was ich darüber gelesen habe, mir das Gefühl gibt, dass ich ihn vielleicht nicht ganz so toll finde. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Deswegen, ja, das wäre auch mein Sommerblockbuster auf jeden Fall. Sonst noch was? Sommerblockbuster?
Ja, ich hätte noch, aber ich habe jetzt schon zwei vorgelesen.
Ja. Stefan?
Ich habe noch entdeckt, dass ein neuer Nolan kommt.
Ja, Interstellar. Auf den freue ich mich auch total.
Unfassbar. Ja. Freue ich mich da drauf, ja.
Das fällt natürlich nicht mehr unter Sommerblockbuster, aber das ist auf jeden Fall auch, würde ich sagen, für den Rest des Jahres der Film, wo ich die höchsten Erwartungen habe.
Ja. Ja. Ja, wenn man den Sommer in November ausdehnt, dann ist das.
mit Matthew McConaughey.
Ja.
Den kein Mensch aussprechen kann und Anne Hathaway. Dann kommt natürlich zu was? Gibt's zu lachen?
Du hast da Hathaway reingeschrieben. Hathaway.
Hathaway. Der Hathaway schreibt sich auch mit D, glaube ich.
Ja.
Man kann sich ja mal vertippen. Die Hobbit-Geschichte geht dann noch zu Ende dieses Jahr. Ja, aber da muss ich dann wenigstens noch mal in das Atmos-Kino, weil das hat wirklich gut funktioniert mit dem Gebrüll von dem Drachen.
Schnarrig.
Ja, aber jetzt könnte doch tatsächlich mal was passieren. Jetzt kommt die Geschichte zu Ende vielleicht.
Ja, ist das jetzt stimmt. Der zweite oder der dritte Teil?
Der dritte.
Es gibt mir auch Hoffnung, dass es danach hoffentlich zu Ende ist.
Peter Jackson wird schon noch irgendeinen Appendix C verfilmen oder so.
Und das, wo doch wirklich nur noch ein Handlungsmoment fehlt nach dem zweiten Teil. Oh mein Gott.
Hat Tolkien nicht noch irgendwelche Bücher geschrieben?
Modern Tolkien?
Die...
Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Szenen aus dem Silmarillion, dass man
Modern Talking.
Okay, der war schlecht.
So, ja. Da denken sich jetzt wahrscheinlich, was Penner, die wissen doch, wenn es bei der Aufnahme lustig ist, dann ist es überhaupt nicht
lustig. Stimmt, das war, und wir haben nicht mal was getrunken, das heißt, zu unserer Verteidigung ist nichts vorzubringen.
Ja.
Ja,
also Tolkien bietet bestimmt noch einiges für Peter Jackson.
Ja, ja. Also im Zweifelsfall verfilmt er irgendwie seine...
Irgendwas anderes Langatmiges.
Naturarbeiten.
Oh. Ja.
Stefan hat mir auf meine Liste in dem Buch doch noch 50 Shades of Grey 3 aufgeschrieben.
Kommt aber der schon dieses Jahr?
Ich glaube nicht. Und ich möchte mich davon...
Der kommt doch zum Valentinstag nächstes Jahr.
Ja, er kommt zum Valentinstag.
Das ist ja der perfekte Valentinstag-Film, wenn man sich das mal überlegt. Das ist wirklich wie gemacht für den Valentinstag.
Bei uns sind jetzt gerade alle Kolleginnen irgendwie nervös gewesen, weil der Trailer rausgekommen ist.
Ja, ich habe mir den Trailer auch angeschaut und dachte...
Ich habe den Trailer auch gesehen und dachte mir so... Hm,
der kann doch gar nichts. Was soll das?
Der kann so viel mehr als das Buch.
Es ist übrigens eins der am meisten nicht zu Ende gelesenen Bücher nach irgendeiner Amazon-Statistik.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Die haben... das ist eigentlich ganz interessant. Die haben so Statistiken mal erhoben darüber, wie bei ihren Kindles kannst du ja so Markierungen machen. Und dann Markierungen abspeichern. Und dann sieht man ja bei Büchern halt so statistische Verläufe über die Länge des Buchs, wo die Markierungen gemacht werden. Und 50 Shades of Grey ist wohl eins der am wenigsten zu Ende gelesenen, noch mit ein, zwei, drei anderen.
Das wundert mich wirklich überhaupt nicht.
Ja.
Es ist einfach so unfassbar schlecht geschrieben.
Oder es ist hinten so mies, dass keiner mehr Markierungen macht. Das kann auch sein.
Kann sein. Aber ich meine, das Problem ist eben, dass du ja auch nach 20 Seiten alles gesehen hast, weil sie ja immer wieder, es wiederholt sich unendlich, immer wieder die gleichen Ideen, Bilder und so weiter. Und es bleibt gleichbleibend schlecht geschrieben. Deswegen, eigentlich ist da nichts mehr zu holen. Ist
ja, genau. Der Beweis ist dann erbracht nach 40 Seiten. Und dann kann man's
deswegen, machen. Eigentlich ist das wirklich ein sehr kluger Umgang mit der Lebenszeit, nach 30 Seiten zu sagen, ist okay. Ach,
dann solltest du es mir vielleicht mal ausleihen. Dann lese ich die ersten 30 Seiten und dann kann ich wenigstens mitreden. Und wenn man das so weiß, dass man eh nicht weiterlesen muss, dann ist es ja vielleicht ganz praktisch.
Ja, total praktisch.
Dann ist das kürzer als manches Essay, was ich so im Zug weglese.
Ja, also, ja. Es gibt
das
ja auch so.
Das sollte man bei mehr Büchern generell machen. Einfach mal Angaben machen,
wie weit man lesen muss, sich lohnt. Oh, das habe ich nicht gehört. Ich hatte doch
diesen. Wenn, dann musst du das machen.
Ich hatte doch diesen Studenten, der in der Evaluation geschrieben hat, mehr Zusammenfassungen, weniger Bücher lesen. da geht man als Literaturwissenschaftler in sich und weint ein bisschen. Aber ja, also bei Shades of Grey ist es so, dass meiner Meinung nach es vollkommen ausreicht. Irgendwo im Internet kursiert ja diese Zusammenfassung der Best-of-Szenen so. Und wenn man die gelesen hat, weiß man alles. Also mehr gibt's nicht zu holen.
Okay.
Ja, noch irgendwas, worauf wir uns freuen. Shades of Grey und noch irgendwas, worauf wir uns freuen.
Nee, ich bin durch.
Ich hätte noch Mockingjay 1, also der nächste Tribute von Panem-Film. So skeptisch ich dem gegenüber bin, dass gerade dieser letzte Teil in zwei aufgespalten wurde, was natürlich jetzt die klassische Vorgehensweise ist. Aber da eben sowieso der dritte Teil des Buches so unglaublich dunkel ist und eben nicht dunkel im Sinne von Christopher Nolan Batman dunkel, sondern einfach unerfreulich und auch schrecklich und sowas. Und da zu sagen, na, das spalten wir doch mal in der Mitte und machen zwei Filme drauf. Na okay, mal sehen, wie das so dann so funktionieren wird. Aber ich freue mich trotzdem. Ich bin, hoffe ich, ein Fan bis zum Letzten.
Okay, davon habe ich ja auch noch keinen einzigen gesehen.
Ja.
Ich habe den ersten gesehen und der hat mich so, mir so wenig Spaß gemacht. Den wollte ich, dann habe ich gar nicht weiter gucken wollen.
Also ich finde, dass der erste eine ziemlich gute Illustration des Buches war. Ich finde, dass der zweite der deutlich bessere Film ist. Auf jeden Fall für sich stehend. Und ja, habe dann eben Hoffnungen, dass filmisch dieser Trend sich weiterentwickelt.
Okay, du sagst also vielleicht doch nochmal den zweiten riskieren.
Ha, ja, also ich meine, okay, du warst dem ersten Teil allerdings gegenüber auch so negativ, dass ich nicht weiß, ob du dem überhaupt was ab, wie nennt man das?
Abgewinnen
kannst, genau. das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber weil ich fand den ersten auch keinesfalls so schlecht, aber ich fand schon den zweiten einen richtig guten Film, also wirklich einen guten Film.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe nichts mehr. Hast du noch einen weiteren?
Ich freue mich noch auf den noch kommenden Philip Seymour Hoffman Film und ein bisschen freue ich mich auch, obwohl das ungewöhnlich ist, da Keira Knightley in der Hauptrolle auf diesen Can a Song Save Your Life Film, der irgendwann kommt, was sicher eine leichtere Geschichte wird, aber da ich ja Mark Ruffalo sehr liebe und er die männliche Hauptrolle spielt und alles, was ich über den Film gesehen habe, ich irgendwie mochte.
Das Interview in der BBC mit Keira Knightley war auch ja, sehr sympathisch.
War auch sympathisch, stimmt. Ja. Und auf den freue ich mich einfach. Also das wird, finde ich, so eine, im besten Fall so eine nette Herbstgeschichte, wo du denkst so, ach ja, schön.
Sie wollte nicht so chaotisch drehen, nicht so viel improvisieren.
Ja. Ja, sie hat das ja nicht so gesagt, sie aber das wurde hinterher dann auch noch so ein bisschen so reingedeutet.
Das Interview war zu Ende und dann fangen die Moderatoren an so, also was sie ja eigentlich sagen wollte, war folgendes. Das habe ich zumindest so verstanden.
Ja, genau. Es ja, klang ein bisschen so nach, sie war zu höflich, um zu sagen, dass ihr das alles ein bisschen zu chaotisch war. Aber ja.
Sie wollte mehr Ordnung am Set, mehr britische Ordnung und genau, nicht so viel amerikanisches Chaos.
Also das ist ganz interessant, weil das habe ich jetzt irgendwie schon von ein paar Schauspielern gehört, dass sie häufig diesen Gegensatz wahrnehmen zwischen dem amerikanischen Stil und dem britischen Stil. Eben auch, dass im britischen Stil mehr geprobt wird und vieles eben mehr Technik ist, so beschreiben die es häufig. Und Amerikaner eben einen naturalistischeren Ansatz haben oder sowas.
Müsste man mal deutsche Schauspieler fragen, die da drüben drehen. Also,
das stimmt.
Til Schweiger hat es ja ein paar Mal gemacht.
Gut. Hat nicht so viel geschauspielert. Ja, ich finde schon richtig, dass du gesagt hast, Armin, die da drüben drehen.
Ja, Armin Müller-Stahl oder so. Man kann ja sicherlich noch ein paar mehr finden.
Ja.
Kannst du mir mal eine Mail schicken?
Nee, das machst ja du. Du bist hier für Schauspieler-Relations zuständig. Habe ich gerade bestimmt. Noch einen?
Wir haben noch eine Frage.
Wir haben noch eine Frage, aber ob du noch einen wolltest.
Nee, für mich war es das. Bis Ende des Jahres.
Aber wir haben noch eine Frage.
Okay, wir haben noch eine Frage.
Stefan,
möchtest du die Frage vorlesen?
Kann ich machen.
Okay, mach mal.
Die Frage ist von Bull Line.
Ja.
Und der fragt, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet und nie mehr arbeiten müsstet, was würdet ihr mit eurer vielen Zeit anfangen? Jeden Tag ein Sneakpot, der Aufbau eines Podcast-Imperiums, ein Buch schreiben, die Welt verbessern, einen Film drehen, eine Bar aufmachen. Die Möglichkeiten sind endlos. Und nein, dass ihr nur faul rumliegen würdet, glaube ich euch natürlich nicht.
Das ist aber nett.
Ja. Das ist nett, aber auf die Idee, das zu antworten, wären wir, glaube ich, eh nicht gekommen, oder?
Ich glaube, ich würde erst mal ein halbes Jahr faul
rumliegen. Ja, gut, so eine initiale Ausruhphase. Okay, aber danach? Dann geht's dann schon los mit irgendwas.
Okay, was ist die Idee?
Also Podcast Imperium finde ich schon mal super. Jeden Tag ein Sneakpot, never ever.
Oh Gott.
So viele Themen haben
wir. Das würden wir überhaupt nicht schaffen, weil wir sind ja ganz offensichtlich schon vollkommen überfordert, einmal die Woche einen Aufnahmetermin zu vereinbaren, wo mehr als eine Person kann. deswegen, das würde nur funktionieren, wenn wir in eine Sneakpot-WG ziehen und unsere sonstigen Leben für beendet erklären.
Wir müssten wahrscheinlich eine große Sneakpot-Westend-Villa kaufen.
Aber würdest du ein Buch schreiben, Claudia?
Wahrscheinlich ja. Ja, glaube ich schon. Gibt's ja sehr, sehr viele, die das Gefühl haben, ich müsste noch diesen Roman schreiben oder ich schreibe schon immer an diesem Roman so. Ich habe früher so ein bisschen geschrieben, aber ich bin keinesfalls irgendwie eine verhinderte Literatin oder sowas. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man Zeit dafür hätte, wäre das, wo ich gerne ein bisschen Zeit rein investieren würde. Ohne zu wissen, ob da was Gutes bei rauskommt, natürlich. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, vor einem Jahr oder sowas habe ich an so einem Bertolli-Preis-Ausschreiben, Bertolli genannt, wunderbar, da wird sich mein Nachbar, der Bertolli-Marketing-Mann, freuen. Habe ich an so einem Preis
gibt dir jetzt Ausschreiben, wenigstens eine Pizza dafür aus, hoffe ich.
Der stellt immer Olivenöl vor meine Tür.
Das Bertolli-Olivenöl ist gar nicht. Ich sag jetzt nichts.
Naja, jedenfalls habe ich da an so einem Preisausschreiben teilgenommen und da musste man auf verschiedene Arten an verschiedenen Orten irgendwie teilnehmen. Und der Hauptpreis war, dass man für ein Jahr ein Haus in der Toskana bekommt mit irgendwie Taschengeld noch und so. Und da habe ich mich damals auch schon, gefragt, so okay, viele sind ja in einer Lebenssituation, wo du sagst, ich könnte so oder so nicht einfach ein Jahr irgendwie weggehen. Ich würde es dann irgendwie als Ferienhaus nutzen und Freunde könnten auch hinfahren und so. Aber ich war eben zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte ohne Probleme eigentlich sagen, ich gehe jetzt für ein Haus, was ich da habe, einfach mal dahin und verbringe da meine Zeit. Und da habe ich damals auch überlegt, so was machst du dann das ganze Jahr? Und da habe ich dann auch gedacht, so okay, na, vermutlich würde ich schreiben.
Würdest du dann eher Roman oder eher Sachbuch?
Auf jeden Fall Roman. Ich werde nie wieder in meinem Leben, glaube ich, irgendwas Wissenschaftliches oder irgendwie Sachbuchorientiertes schreiben. Also okay. Da habe ich einfach überhaupt kein Bedürfnis zu, weil ich das so für mich persönlich so überflüssig finde, weil ich auch das Gefühl habe, was habe ich denn? Also ich meine, es ist was anderes bestimmt, wenn du irgendwie Astrophysiker bist und da was schreiben kannst, möglicherweise auch für ein Publikum, was keine Fachleute sind, um ihnen das irgendwie zu erschließen und so. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was meine großartige Expertise sein soll, dass ich für irgendjemand Sachbücher schreiben soll. Also das. Ja,
du könntest für mich und alle unsere Hörer ein Buch schreiben, wo wir alle Bücher, die du gelesen hast, so verstehen, dass wir darüber reden können.
Ich finde einfach.
Und wissen, wie weit wir sie im Original lesen müssen.
Reader's Digest nennt man das. Ich finde einfach, dass die Welt nicht davon profitiert, dass jeder, egal in welchem Fach er zu Hause ist oder so, das Gefühl hat, er muss alle anderen belehren in einem Fort. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis, Bücher zu schreiben, wo ich mein ultimatives Wissen weitergebe.
Ich fange euch mal gerade wieder ein. Ja. Was machen wir sonst noch, Stefan? Was treibst du mit deinem Lottogewinn?
Ja, seine Vorschläge sind schon, denke ich, sehr, sehr zutreffend.
Die Welt verbessern? Wie machst du das, Stefan?
Durch Eröffnen einer Bar in Wiesbaden.
Genau. Ja, also.
Man muss klein anfangen, ne?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da in gastronomisch tätig werde, aber eben mehr als der das Geld dazu gibt und die Ideen, aber ich habe es halt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich möchte einfach nicht in der Freizeitindustrie arbeiten, also immer dann arbeiten müssen, wenn die anderen frei haben. Und ja, also mal in Catering, mal natürlich einen Abend in der Bar, mal so ein bisschen Gastgeber sein oder die Bar irgendwo vertreten und so. Klar, natürlich, aber ich würde halt nicht irgendwie eine Bar aufmachen, wo ich dann da auch selber arbeite jeden Tag, sondern man würde halt mit jemandem zusammen sowas aufziehen, wo man dann eben mehr so nicht ganz stiller Teilhaber ist. Also das wäre so eher meine Idee.
Ich würde auf jeden Fall nochmal einen Kurzfilm drehen.
Oder was auf jeden Fall, ja.
Und ich würde da auch wieder, glaube ich, 2 Jahre darauf verwenden, so lange an diesem Drehbuch rumzuschreiben, bis ich es nicht mehr sehen kann. Dann lege ich es ein halbes Jahr weg und dann drehe ich das Ding. Irgendwie so. Und ich würde mir ein Segelboot kaufen und um die Welt segeln. Das würde ich auch noch tun.
Ein Boot kaufen ist eine sehr gute Idee.
Und dann nehme ich ein Surfbrett mit und ankere an jeder sinnvollen Surfbucht, die ich finde.
Du Hippie.
Ja, genau so.
Du Großstadt-Hippie.
Genau so. Ja, da stehe ich zu.
Ja. Oh ja, reisen würde ich, glaube ich, auch.
Ja, allerdings, wie man das ja irgendwie. Also ich weiß nicht, wie viel mehr ich unbedingt reisen würde. Also ein bisschen mehr schon, aber ich hätte jetzt auch keine Lust auf ein Leben, was eben so ständig zwischen irgendwelchen Reisezielen stattfindet oder sowas. Also ich glaube, ich würde auch mit einem Lotto-Gewinn relativ klar an einem Ort wohnen.
Das schon, nee, ich meine eher so zwei oder drei größere 3 Wochen Reisen pro Jahr. Ja. Sowas. Also nicht jetzt ein halbes Jahr in New York, dann ein halbes Jahr da, dann ein halbes Jahr da, sondern nö, einfach nur, dass man doch eher als Tourist unterwegs ist und dann auch wieder nach Hause geht, weil irgendwie ist es ja zu Hause auch schön.
Also es ist auch natürlich immer eine Frage, wie viel Geld man verdient, wie viel Geld man gewinnt. Also weil das, wenn ich jetzt gerade so irgendwie, ich würde auf keinen Fall irgendwie ein paar hunderttausend Euro so verblasen mit irgendwas, dann würde ich es auf jeden Fall, dann würde ich wahrscheinlich genauso leben, wie ich im Moment auch lebe und würde einfach sagen, super, ich habe irgendwo für größere Dinge oder für irgendwie eine Immobilie zum Beispiel, hätte ich eben das Geld, aber ich würde jetzt auf keinen Fall dann da so rangehen und sagen, dann lebe ich halt mal ein Jahr oder zwei in Saus und Braus und hinterher bin ich am selben Punkt, also würde ich auf keinen Fall tun.
Nee, das nicht, aber wenn du jetzt 42 Millionen gewinnst, dann wird es schon ein bisschen durchdrehen.
Also dann würde ich, glaube ich, auch einen Film finanzieren auf jeden Fall. Wenn ich größere Mengen Geld hätte, dann würde ich, glaube ich, also ich habe nicht so das Bedürfnis, selbst einen Film zu machen, aber eben irgendwie in die Finanzierung vielleicht ein bisschen Geld zu stecken, das könnte ich mir schon vorstellen.
Einfach bei der Produktion dabei zu sein.
Ja, quasi. Eben zu helfen, dass was gemacht wird, was ansonsten vielleicht nicht passieren würde oder so.
Okay. Ja, gut, also die Ideen für mich ist auch so, wenn eben schon ein Haus und ein Ferienhaus gekauft sind und dann man noch Geld übrig hat.
Ja.
So dieses 300.000.
Spielt ihr Lotto oder habt ihr irgendwann mal Lotto gespielt?
Nee. Also, Lotto ist für Leute, die keine Ahnung von Statistik haben. Es tut mir leid, das muss ich ganz nüchtern sehen. Vielleicht hin und wieder einmal im Jahr lasse ich mich hinreißen. Wenn 30 Millionen im Jackpot sind, dann kaufe ich mir mal für 2,70 Euro so ein Ticket. Aber das ist dann auch aus so einer Laune raus mit dem Wissen, dass es Quatsch ist.
Ja, oder irgendwie, dass man das mal mit Freunden macht, dass man sagt, okay, komm, lass uns doch jetzt mal hier ein Ticket und dann so aus Spaß.
Ja.
Ich habe noch nie Lotto gespielt.
Noch gar nicht?
So gesehen wird das mit dem Lottogewinn ziemlich schwierig. Ist ja immer, aber natürlich gibt es keine sicherere Art, nicht zu gewinnen, als niemals zu spielen.
Ja, nee, in meiner Familie so, also meine Mutter und meine Oma und so, die spielen alle regelmäßig Lotto. Aber nee. Meine ich.
Tja, was wären denn, liebe Hörer, was würdet ihr denn machen? Je nachdem, wie viel Geld ihr gewinnt. Gibt es vielleicht irgendwelche, weil unsere Ideen sind natürlich jetzt eigentlich doch ziemlich konventionell und auch relativ nah dran an dem, was Boulain sowieso vorgeschlagen hat. Gibt es irgendjemand mit einer ganz krassen, super ungewöhnlichen Idee? Oder einem Traum, der sich nur mit sehr viel Geld erfüllen lässt.
Tja, das werden wir sehen in den Kommentaren auf www.sneakpot.de.
Ja.
Und da könnt ihr auch natürlich alle anderen Meinungen ablassen, die ihr zu dem Rest, was wir so erzählt haben, noch habt.
Und weitere Fragen abgeben. Genau. Wir haben auch wieder letzte Woche, also ich habe 2 Fragen empfangen von einem alten Kino-10 Geher, der immer noch ins Kino 10 geht übrigens.
Oh,
Matt hat mir 2 Fragen geschickt, die ich sehr gut finde, die natürlich jetzt etwas weiter hinten auf die Liste kommen müssen, da wir jetzt ja immer noch beschäftigt sind, damit Fragen vom Anfang des Jahres abzuarbeiten. Aber irgendwann kommen wir dahin.
Ja, die sind ganz schön lang, seine Fragen, oder?
Ja, bei ihm ist es ein bisschen so, dass er erst so ein bisschen so eine Art Essay schreibt, wo er selbst seine Position zur Frage und dann kommt die Frage. Und dann hat man immer schon sehr viel Input, Und muss sich dann eigentlich mehr zu seinem Essay positionieren. Und
was dann passiert, sieht man ja an dieser Bull-Line-Frage, dass wir von den vorgegebenen Ideen nicht wegkommen. Also macht das nicht. Schreibt uns einfach eine Frage.
Nö, das würde ich so nicht sagen, weil zum Beispiel bei einer von Matts beiden Fragen ist es so, dass er in seinem Essay sozusagen eine Maxime formuliert, wo ich sofort sage, nee, sehe ich nicht so. Und dann ist natürlich was hinterher bei dir rauskommt, was ganz anderes. Aber das werdet ihr dann in vielen Monaten
sehen. Antwortmöglichkeiten Multiple-Choice-mäßig vorgegeben wurden.
Aber ehrlich gesagt wäre mir, glaube ich, auch nichts Spannenderes jetzt hier zu der Lotto-Frage eingefallen, wenn ich keine Vorgaben gehabt hätte. Es wäre auch das Gleiche rausgekommen.
Ich rühme mich jetzt mit meinem Segelboot der Tatsache, dass das nicht vorgegeben
war. Ja.
Okay.
Man muss immer seine Erfolgserlebnisse irgendwo herbeziehen.
Ja, man muss sie sich irgendwo stecken, wo sie sich bieten, ja.
Ja.
Ich glaube, ich würde noch nochmal Film machen, studieren irgendwie.
Oh.
Also ob ich jetzt irgendwie an sowas wie die SAE gehe oder irgendwo, um das eben nochmal so mich einfach verpflichtend intensiv damit zu befassen und von Leuten etwas zu lernen, die das noch besser können als ich.
Ja, also das mit dem
eben richtig ernst beigebracht.
Also nochmal was richtig lernen, finde ich, ist auch eine gute Sache. Also ich zum Beispiel würde sehr gerne Türkisch lernen und scheitere da an verschiedenen Dingen. Natürlich einerseits ist die Zeit, andererseits habe ich dieses Problem, dass ich einfach immer, wenn ich jetzt noch eine neue Sprache lerne, das habe ich schon immer bei den letzten zwei gelernt, dann verabschiedet sich quasi eine Sprache aus meinem Repertoire, die ich vorher so einigermaßen konnte. Ich bin einfach nicht in der Lage, unbegrenzt viele Sprachen nebeneinander so parallel aktiv zu halten, aber Türkisch hätte ich große Lust zu lernen.
Und warum?
Einfach weil ich die Türkei liebe und da gerne hinfahre und weil ich es eine sehr interessante Sprache finde, nach dem, was ich über sie weiß. Ich habe ein bisschen gelesen darüber, was die Übersetzerin ins Englische von Orhan Pamuk darüber schreibt, die ich ein bisschen kenne auch. Und finde das sehr, sehr interessant von der Struktur der Sprache und wie sie beschreibt, wie Dinge anders funktionieren und so. Und es gibt viele Übersetzungen aus dem Türkischen in der Literatur, die ich sehr, sehr interessant finde, wo ich mich aber immer frage, wenn die Sprache so anders funktioniert, wie würde sich das denn lesen im Original? Kann ich überhaupt beurteilen, ob das ein tolles, spannendes Buch ist und so? Und, ich würde sehr gerne Türkisch so gut können, dass ich Literatur lesen könnte, und ich würde auch Portugiesisch gerne lernen, ehrlich gesagt.
Ja. Ich würde noch einen Flugschein machen.
Ein Flugschein?
Ja. Ich habe ja schon mal früher Segelfliegen gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber die Zeit hat nicht erlaubt, das weiter zu betreiben.
Und oder mache ich mit?
Wenn man Zeit hätte, dann würde ich wieder fliegen wollen.
Ja.
Und die Welt verbessern wir alle nicht. Mein Gott, wir sind so schlecht.
Aber wir fliegen auch alle nicht rum.
Nee, ja. Das stimmt. Ich glaube, ich würde auch versuchen, mich für Hawaii zu qualifizieren.
Oh Gott, wie schrecklich.
Du Tier. Das Schlimme ist, ich glaube, du wirst
vielleicht würde ich auch, Achtung, jetzt kommt der Schluss mit die Welt verbessern. Die verlosen nämlich oder versteigern einmal im Jahr 10 Plätze für einen guten Zweck.
Und du würdest sie alle kaufen.
Vielleicht kaufe ich mir auch. Ja, wenn du möchtest, kaufe ich dir dann auch einen.
Nein.
Also ich würde dich gerne als Fan begleiten, wenn du das auch spendierst.
Ich würde dich dann auch mitnehmen, damit du mich betreuen kannst. Aber es ist nicht so angenehm wie in Frankfurt mit dem Fansein da.
Nee, so auf so Lavafeldern und so.
Ja, vor allen Dingen, da kommst du halt nicht hin, richtig. Und das ist nicht so, ist alles nicht so gut, geil. Trotzdem würde ich nachher.
Schwierig.
Ja.
So.
Okay. Dann der Sneakpot Betriebsausflug Hawaii Ironman.
Ich sechsstündige Live-Sommerfolge. An die Kapitelmarke schreibe ich wilde Träumereien dran oder sowas, ja?
Okay. So wild waren die jetzt ja wirklich nicht. Niemand hat gesagt, ich kaufe mir eine Frau und lasse an ihr alles umoperieren oder sowas. Also, ich finde, es war alles doch ganz.
Das hat der Bob doch in der Vorbesprechung gesagt.
Wenn man sich anschaut, was die meisten Umoperierungen auf dieser Welt bisher so hervorgebracht haben, wäre das echt die letzte Idee, auf die ich kommen würde.
Ja, das möchte man gar nicht.
Ich glaube, es gibt einige Menschen, die das eine ganz gute Idee fänden.
Ja, die sollen es dann machen, aber bitte nicht, dass das durch meinen
Sichtbereich kommt. Das ist eine absurde
Idee. Tja.
Ja.
Weißt du, was die Claudia insgeheim so vorhat?
Ja. Okay, Deckel vielleicht drauf auch jetzt besser, hier. Dass ich nie im Lotto gewinnen werde.
Deckel drauf auf das Thema.
Ja.
Es fasert aus.
Auf jeden Fall.
Es fasert aus.
Ja, das sage ich jetzt einfach so. Ja. Gut. Nächste Woche hört ihr uns wieder.
Ja.
Und bis dahin genießen wir das leicht unentschiedene Wetter.
Und versuchen wieder in die Sneak zu gehen.
Und freuen uns, dass wir Weltmeister sind. Das haben wir hier, glaube ich, auch noch nicht erwähnt.
Ach so.
Hooray.
Ja, das ist doch ganz lustig.
Ja.
Christoph, wir sind Weltmeister. Nein. Der Christoph hört uns wahrscheinlich nicht, oder? Also.
Doch, ist, glaube ich, 38 Wochen hinten dran.
Ah, okay.
Das kann
so viel weiter hinten dran als ich.
Kann auch einen Augenblick
dauern, bis nächstes Jahr dann
anfängt zu meckern. So, Stefan, ab mit dir in die Eistonne.
Nee, der, geh jetzt an Grill. Stefan muss jetzt 7000 Stunden grillen.
Was grillst du?
Ribs.
Sehr gut.
Und warum brauchen die 7000 Stunden?
Weil du sie erst 3 Stunden räuchern möchtest, wo sie so nur ein bisschen Wärme kriegen. Danach möchtest du sie 2 Stunden dünsten mit schön Wasser unten drin, Apfelsaft unten drin. Und dann möchtest du sie nochmal 1 Stunde so ein bisschen knusprig machen, wo du sie dann noch mit Barbecue-Soße bestreichst, die dann wieder...
Das klingt nicht wie was ich tun möchte, ehrlich gesagt.
Das habe ich dir doch letztes Mal schon gesagt. Du sollst ja keinen Apfelsaft reinmachen, sondern Bourbon. Himmel, Arsch und Zwirn.
Du kannst ja heute Abend probieren, ob Bourbon oder Apfelsaft drin war.
Mach ich.
Gut. Viel Spaß.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.